Knüni, der Börsentalk. Leichte Kost für mehr Rendite. Mit Roman Cibilla und Serge Nussbaumer.
Hallo Serge.
Hallo Roman.
Ja, wir sind heute nicht alleine, denn wir sind live auf der Finanzmesse in Zürich, Finanz 2024. Und wir haben unseren ersten Gast hier bei uns am Stand, Matthias Geisbühler. Hallo Matthias.
Hallo, freut mich sehr. Hallo Roman, hallo Serge.
Hallo Matthias, super, dass du da bist. Freut uns natürlich sehr. Und gleich erster Gast. Es ist zwar jetzt noch etwas ruhig hier an der Finanzmesse. Offen gesagt, sie ist gar noch nicht offen, aber wir nehmen jetzt trotzdem auf. Also super spannend. Merci, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Matthias, du bist CIO von der Raiffeisen-Gruppe. Sag mal, was macht so ein CIO den ganzen Tag, wenn er nicht im Podcast sitzt?
Wenn er nicht im Podcast ist, ja, unser Hauptjob ist es wirklich, die Märkte zu analysieren. Das beginnt von der Makroökonomie her, wie geht es weiter in der Wirtschaft, auf der Zinsseite. Und dann versuchen wir, dieses Bild runterzubrechen auf die Anlageklassen. Und das Ziel am Schluss, dass wir dort eine Positionierung haben, also welche Aktienmärkte sind besonders attraktiv, muss man mehr Bonds haben, Commodities, Rohstoffe und dann letztlich auch konkrete Empfehlungen. Also top-down bis letztlich zu den Portfolios runter, das ist so unsere Aufgabe, permanentes Analysieren der Marktentwicklung.
Ja, du stehst auch als Vertreter eines ganzheitlichen Anlagesatzes, wie du es gerade auch schön erklärt hast, und das heißt für dich Risiken kontrollieren bzw. minimieren und die Rendite optimieren. Also heißt eher so ein bisschen Vorsichtsprinzip, lieber ein bisschen die Risiken mehr im Griff als immer voll dran am Markt?
Genau, das ist so ein bisschen die Idee, oder es ist ja immer dieser Zweiklang, oder rein Rendite ist eine Betrachtung, aber dann ist immer die Frage, mit welchen Risiken hole ich welche Rendite raus. Und wir haben natürlich vor allem eher das Retail-Affluent-Kundengeschäft bei uns, sind vor allem Privatkunden, und dort ist einfach meine Erfahrung, diese denken viel mehr in absoluten Zahlen. Also das heißt, wenn ich mit einer Performance von 10% plus daherkomme, dann sind die sehr zufrieden, auch wenn der Benchmark vielleicht plus 12 gewesen wäre. Wenn es aber runtergeht, dann sind sie grundsätzlich nicht zufrieden. Und das ist ein signifikanter Unterschied zum institutionellen Geschäft. Die denken nur relativ, da muss ich einfach den Benchmark schlagen. Auch wenn ich minus 10 habe und der Benchmark minus 12, sind die super happy. Die Fahrkunden natürlich absolut nicht. Und deshalb ist so ein bisschen dieser Ansatz, dass wir versuchen, vor allem auch die Risiken im Griff zu haben, das Downside irgendwo zu kontrollieren und dann natürlich hoffentlich dann auch einen positiven Return trotzdem zu kriegen, aber dieser Risikofokus ist schon sehr wichtig. Ja.
Könntest du dir mal ein Vorbild nehmen hinsichtlich Risiken im Griff?
Zuerst. Ja, ist doch immer so, oder? Es war früher so, also wer geht immer ohne Bargeld aus dem Haus raus, ist der tagtäglich mit Geld zu tun hat, oder? Und dasselbe sehe ich auch bei den Risiken, oder? Man predigt eben quasi Wasser und säuft dann den Wein, oder? Um es mal so bildlich jetzt hier darzustellen. Aber Matthias, Anfang Jahr hast du gesagt, es wird Holtag. In deinem Auftakt.
Habt ihr euch da eigentlich abgesprochen oder redest du immer einfach nach?
Also ich gebe es jetzt hier zu, ich weiß immer, was Matthias am Freitag da in seinem kurzen Podcast jeweils bringt, oder? Und das bringe ich dann am Dienstag wieder rein und verkaufe das meine Meinung. Okay, nee, jetzt kommen wir zurück. Im Anfang Jahr hast du gesagt, holprig, alles richtig, immer noch holprig, oder wie schätzt du jetzt so die Lage ein nach 4 Monaten?
Ja, also das erste Quartal war eigentlich alles andere als holprig. Das ging ziemlich weiter nach oben, so wie das Jahr eigentlich aufgehört hat. Also insofern war das jetzt nicht die super gute Prognose in der kurzen Frist. Aber ich glaube schon, dass wir jetzt im April haben wir schon gewisse Anzeichen jetzt gesehen, auch mal wieder Gewinnmitnahmen. Und ich denke schon hinten raus, wir haben immer noch dieses Dilemma einerseits, dass die Märkte mittlerweile weniger, aber doch die Hoffnung haben, dass die Zinsen irgendwo mal runtergehen und gleichzeitig eben ein Softlanding gelingt. Und ich glaube nach wie vor, dass wir beides nicht kriegen werden. Und momentan sieht es eher nach einer sanften Landung der USA aus. Das muss man auch konstatieren. War auch eine Fehleinschätzung jetzt von unserer Seite. Oder ich hätte eher gedacht, dass wir jetzt im Verlauf von diesem Jahr auch in den USA dann rezessive Tendenzen haben. Macht momentan überhaupt nicht den Anschein. Also die Wirtschaft läuft gut. Bedeutet aber im Hankerum, dass die Inflation entsprechend auch hoch bleiben wird und entsprechend auch der Spielraum für Zinssenkungen wahrscheinlich limitiert ist. Und insofern glaube ich, der Markt wird sich da noch finden müssen, jetzt auch in die Sommermonate, auch saisonal kommen wir jetzt in die schwierigen Zeiten rein. Also ich glaube, Bis jetzt war es noch nicht so holprig, aber ich denke schon im Sommer könnte es dann noch ein bisschen holpriger werden.
Ja, du hast dich erst vor wenigen Tagen so ein bisschen rausgewagt und diese Konsensmeinung, die Zinsen fallen noch in diesem Jahr, so ein bisschen in Frage gestellt. Das ist das, was wir hier seit Wochen eigentlich auch diskutieren. Die eine Frage, was passiert, wenn die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr nicht senkt? Davon geht ja der Markt aus, schon seit, ich würde sagen, Oktober letzten Jahres. Deshalb haben wir auch gesehen, dass der Markt so stark gestiegen ist. Jetzt bröckelt das so ein bisschen. Was passiert am Markt, wenn wir dieses Jahr, oder zumindest mal, wenn es dann irgendwann doch sichtbar ist, dieses Jahr gibt es keine Zinssenkung?
Also ich denke, das ist für mich so das Szenario, das wirklich noch Enttäuschungspotenzial bringt. Und man muss auch sagen, das hat sich massiv verändert. Oder Anfang Jahr ist der Markt, also die Fed Fund Futures, noch von 6 Zinssenkungen ausgegangen. Mittlerweile eben noch 2, maximal 3. Also der Konsens geht schon langsam in die Richtung, dass es weniger wird. Und es besteht ein Risiko, dass es gar keine gibt. Wir haben weiterhin hartnäckige Inflation. Die Kernraten kommen nicht in diesem gewünschten Ausmaß zurück. Und wir haben noch eine zweite Komponente. Oder Ölpreise sind jetzt wieder auf Niveaus 88, 90, wo Energie wieder ab dem zweiten Quartal einen positiven inflationären Basiseffekt hat. Also die Headline-Inflation könnte durchaus wieder steigen. Und dann sind wir schnell mal in einem Szenario, wo die Fed gar nicht mehr runtergehen kann. Und das, was ich dann erwarten würde, dass die 10-jährigen Renditen deutlich nach oben gehen, dann werden wir wahrscheinlich schnell mal wieder die 5% sehen bei den 10-jährigen Treasuries. Genau, und das war das Szenario, das wir im letzten Herbst gesehen haben. Oder? Ja, bis im Sommer sehr starke Märkte, dann sind die Zinsen stark angestiegen in den Oktober rein. Wir haben diese 5 gesehen und das hat dann zu einem kleinen Sell-off geführt. Da sind dann die Märkte auch mal 10-15% zurückgekommen. Und ich denke, das wäre schon der Case. Also wenn die Zinsen jetzt nicht runtergehen, die Fed keine Zinswende einläuten kann, dann gehe ich davon aus, dass auch die langen Zinsen nach oben gehen. Und dann wird es an den Aktienmärkten sich noch mal ein bisschen ungemütlich.
Eben, du hast ja letzte Woche Freitag oder Donnerstag, glaube ich, hast du auf LinkedIn eben gepostet vom 30-jährigen Zinszyklus. Was hat es damit auf sich?
Ich denke, das ist für mich noch so eine spannende strukturelle Überlegung. Oder wir reden jetzt stark von den Zinssenkungen, kurzfristig, wann kommen sie, wie stark kommen sie überhaupt. Aber das ist mehr das zyklische Phänomen. Und dann ist für mich mehr die Frage, strukturell, wo bewegen wir uns hin? Und wenn ich heute mit Anlegen, auch mit Strategen rechnen, ist für viele relativ klar, früher oder später gehen die Zinsen wieder runter, wir kommen wieder zurück in dieses Nullzinsumfeld in der Schweiz, Negativzinsumfeld, das wir doch jetzt einige Jahre gehabt haben, also quasi, dass das neue Normal ist. Und da gibt es doch verschiedene Argumente, die dafür sprechen, dass es eben vielleicht nicht so ist, sondern dass diese Zinswende, die wir jetzt gesehen haben, eigentlich eine strukturelle Bewegung ausgelöst hat, in Richtung längere und stärkere Zinsbewegung, auch Inflation. Und das sind Zyklen, die man in der Vergangenheit eigentlich beobachten konnte, die oft 30 Jahre gedauert haben. Also Phasen von 30 Jahren, eher steigende Zinsen, dann sind sie zurückgekommen, die letzten 30 Jahre stark geprägt von einem massiven Zinsrückgang. Und strukturell besteht das Risiko, dass wir hier wieder einen neuen Paradigma-Shift reinkommen. Und ich glaube, da sind die wenigsten Anleger, wenn für so ein Szenario vorbereitet. Und es gibt natürlich auch verschiedene Gründe dafür, warum strukturell die Inflation und damit auch die Zinsen in den nächsten Jahren steigen könnten.
Was sind das für Gründe?
Ich denke, es sind verschiedene Aspekte. Das eine ist die Deglobalisierungstendenz. Oder? Wir haben jahrelang profitiert von dieser Globalisierung. China als billiger Lohnstandort, billiger Produzent. Jetzt geht es mehr in diese ganze Richtung, dass man beginnt, Wertschöpfungsketten wieder zurückzuholen, stark in den USA, aber auch in Europa. Man beginnt, Chip-Industrie wieder anzusiedeln. Die Industrie ist grundsätzlich geostrategisch vielleicht richtig, aber das bedeutet natürlich höhere Kosten und höhere Produktionskosten. Das ist ein Punkt. Das Ende der Friedensdividende. Europa hat stark profitiert nach dem Fall der Mauer. Man hat die Rüstungsinvestitionen zurückgefahren. Jetzt sieht man wieder diese Kriege im Nahen Osten, auch in der Ukraine. Bedeutet möglicherweise wieder massives Aufrüsten. Das ist auch wieder inflationär. Dann Demografie wird sehr spannend, wird auch kontrovers diskutiert. Aber wir sehen immer weniger Leute im Arbeitsprozess. Und das gibt einen Druck auf die Löhne irgendwo mal. Man kann natürlich jetzt sagen, positiv, da seid ihr auch die Spezialisten, die künstliche Intelligenz wird das Problem lösen, mag sicher auch einen Impact haben, aber ich glaube schon, der Druck auf die Lohnkosten könnte uns länger beschäftigen. Und dann auch die Energiewende, auch das braucht massive Investitionen, das wieder Rohstoffe braucht. Und wenn man diese Faktoren zusammennimmt, kann es eben schon bedeuten, dass wir strukturell in eine Phase von einer höheren Inflation reinkommen. Und vielleicht noch ein Punkt, was wir auch ein bisschen momentan auf der Seite lassen, ist die globale Verschuldung. Steigt massiv wieder an, auch in den USA, die Budgetdefizit massiv angestiegen. Und Staatsverschuldung, wie löst man das Problem? Und ein eleganter Weg ist über Inflation, dass man das weginflationiert. Und deshalb, diese Diskussion hat es auch schon immer mal wieder gegeben, diese 2% Inflationsziele der Notenbanken, ist das wirklich sakrosankt? Und ich denke, dass durchaus die USA, die Fed vielleicht dann irgendwo mal hinkommt und sagt, eigentlich mit 3% Inflation können wir auch leben, hilft ein bisschen den Staatsverschuldung wegzukriegen. Und wenn man dann diese Pandora-Büchse mal öffnet, dann kann dann die Inflation plötzlich stark nach oben gehen. Und das sind alles so Gründe. Ich denke nicht, dass das ein Hauptszenario ist, dass man jetzt alles da drauf setzen muss. Aber für mich ist es immer wichtig, in diesem Szenario auch ein bisschen zu denken und dann auch zu sagen, was würde das allenfalls bedeuten für die Vermögensallokation. Und das hätte natürlich massive Auswirkungen.
Zum dem komme ich gleich, aber bei mir beginnt es eigentlich eben so diese Zyklen. Was wir mal früher, lang ist her, mal gelernt haben, es ist alles in Zyklen, wird ja heute häufig so ein bisschen verworfen, ja, gibt es nicht mehr oder ist alles anders und so weiter.
Sind kürzer geworden, die Zyklen.
Ja, genau. Also, wie ist da dein Verhältnis dazu? Also gibt es diese Zyklen wirklich noch? Sind sie jetzt einfach ein bisschen gestretched, auch durch Corona? Oder wie schätzt du das ein?
Ich glaube, der Zinszyklus ist jetzt ein Thema, das wir besprochen haben. Das andere sind die Konjunkturzyklen. Und da gebe ich dir absolut recht. Das hat natürlich eigentlich unter Alan Greenspan schon begonnen, so 90er Jahre, dass er ganz bewusst mit der Geldpolitik sehr viel Konjunkturpolitik eigentlich gemacht hat. Also man ist immer mehr weg vom reinen Inflationsziel weggegangen und hat wirklich mit der expansiven Geldpolitik die Konjunkturzyklen extrem überdeckt. Also immer, wenn es mal wieder gebrannt hat an den Finanzmärkten und die Konjunktur sind die Notenbanken gekommen, haben noch mehr Geld ins System gepumpt. Und das hat schon dazu geführt, dass die klassischen Konjunkturzyklen, wie wir sie gekannt haben, eigentlich viel weniger prominent aktuell sind. Aber eben, das hat auch seinen Preis gehabt. Wir haben es gesehen, Geldmengenausweitung. Jetzt ist die Inflation gekommen und jetzt müssen die Notenbanken reagieren. Und vielleicht, eben wenn wir strukturell in eine Phase von höherer Inflation kommen, dann gibt es diesen Spielraum dann wahrscheinlich in der Zukunft nicht mehr in diesem Ausmaß, dass die Notenbanken einfach jeden Brand sofort wieder mit mehr Geld im System löschen können. Und das würde dann möglicherweise auch bedeuten, dass wir wieder stärker in diese alten traditionellen Konjunkturzyklen zurückkommen.
Und jetzt kommen wir zurück eben zur Positionierung. Also jetzt 30-jähriger Zinszyklus, Anleger eher suboptimal positioniert. Wie soll er sich dann positionieren? Auf was muss er setzen? Was sind dann die Renditetreiber im Portfolio?
Ja, also es ist, wenn man wirklich auf diesen Trend setzt, also wir sagen, wir kommen strukturell in eine Phase von höherer Inflation, höheren Zinsen rein, dann ist natürlich der prominente Gewinner, das wären natürlich Commodities grundsätzlich. Natürlich auch im ganzen Umbau, wie wir schon erwähnt haben, Energiewende etc., Rüstungsinvestitionen, dann sind Commodity Trumpf. Da haben wir ein großes anderes Problem, nämlich das ESG-Problem. Oder? Wir sind jetzt alle auf diese Nachhaltigkeitsgeschichte ausgewichen. Die meisten setzen das um, auch mit Ausschlusskriterien. Heißt dann im Umkehrschluss, die wenigsten haben überhaupt noch Commodities im Portfolio. Das ist ja böse, Rohstofftitel, Energiewert, das will man nicht mehr haben. Und das wäre dann eine Positionierung, wo, wenn dann diese Titel durch die Decke gehen, da ist praktisch niemand dabei. Gold würde sicher profitieren, haben wir schon gesehen, ist auch nach oben gegangen. Und bei der Aktienseite ist es ein bisschen schwieriger. Dort könnte ich mir durchaus vorstellen, so eine Rotation von Growth, von den Wachstumswerten, die stark eben auch auf der Hoffnung basieren von sinkenden Zinsen und tiefen Zinsen, dann eben Richtung Value. Und auch dort sehe ich momentan eine sehr, würde ich mal sagen, einseitige Positionierung. Viele setzen auf diese Wachstumswerte, hat sich auch ausbezahlt in den letzten Jahren. Aber da kann man natürlich dann auch auf dem falschen Fuß erwischt werden, wenn eben die Zinsen dann nicht runtergehen, sondern hochgehen, dann ist dann Value eher the place to be.
Ja, gerade weil du die Value-Aktien ansprichst, wir haben in der letzten Folge, als du bei uns zu Gast warst, haben wir vor allem auch über die drei großen Schweizer Werte gesprochen und da hatten wir ein bisschen Kind, das ein bisschen krank war mit Roche. Mhm. Wie stehst du heute zum klassischen Dreier Nestlé Novartis Roche?
Grundsätzlich eigentlich weiterhin positiv, also vor allem was die Pharma-Werte anbetrifft. Die Novartis hat ja gestern die Zahlen publiziert, die waren sehr stark, hat ja auch die Guidance jetzt schon hochgenommen. Dort denke ich wirklich, dass wir dort wieder Momentum sehen, auch im Titel vom Wachstum her. Und das ist eine Gesellschaft, die handelt auf einen PI von 13, 14 Mal. Das ist auch historisch eigentlich in der Historie extrem günstig, auch für eine Novartis. Und ich denke, das ist so ein Titel, wo ich mich sehr wohlfühle. Roche ein bisschen anders gelagert, die kämpfen immer noch unter diesen Nach-Pandemie-Effekten, die haben ja massiv profitiert von diesen Corona-Tests, das ist weggefallen, dieses Geschäft. Und sie kämpfen auch noch mit Patentverfahren, hat man auch heute in den Umsatzzahlen gesehen. Diese Onkologie-Medikamente, dazu mal von der Genentech reingekommen, die haben Patentschutz verloren. Dort haben sie die Umsätze gehen stark zurück. Aber ich denke, Roche befindet sich wahrscheinlich jetzt ziemlich am Wendepunkt. Das haben sie auch gesagt in der Guidance. Sie haben eigentlich die Guidance unverändert gelassen, obwohl das erste Quartal schwach war. Und das zeigt eigentlich auch das Confidence vom Management, dass man sagt, wir haben wahrscheinlich jetzt den Tiefpunkt erreicht und hinten raus geht es dann wieder hoch. Und Pharmatitel sollte man oft mit dem Momentum handeln. Es ist eigentlich noch interessant, dass auch an der Börse die Pharmatitel am besten laufen, die dann auch wieder Wachstumsmomentum reinkriegen. Typischerweise natürlich aktuell bei einer Novo Nordisk, bei einer Lilly. Dort ist das Momentum da, die Titel gehen dann durch die Decke. Alles andere lässt man auf der Seite. Aber wenn diese eigenen Produkte zyklen, dann wieder auf die positive Seite drehen. Und da bin ich jetzt auch bei Novartis positiv. Bei Roche braucht es vielleicht noch ein, zwei, drei Quartale. Aber dann geht es auch wieder hoch. Und dann sind das Titel, die dann auch mal schnell wieder 30-40% zulegen können. Gute Dividenden haben, attraktiv bewertet sind. Also da bin ich weiterhin konstruktiv. Nestlé ist eigentlich auch ein langfristig ein spannender Titel. Dort ist dann das Problem, dass die Nestlé nicht wirklich günstig ist. Die Aktie ist nicht wirklich billig, sie ist teurer als eine Danone, teurer als ein Unilever. Sie hat diese Prämie und von daher gesehen ist es jetzt nicht ein Value Play. Und das Portfolio, ja, der Schneider, der CEO hat ja am Anfang sehr viel das Portfolio ein bisschen umstrukturiert, jetzt in letzter Zeit ist nicht mehr viel gegangen. Es fehlt auch so ein neuer Blockbuster, man kann fast sagen, eigentlich ein Nespresso war so der letzte große Blockbuster, das ist ja doch jetzt auch schon einige Jahre zurück. Also da würde ich jetzt auch im Hinblick auf die Zahlen dann morgen nicht allzu viel Positives erwarten. Das ist für mich momentan eher so ein bisschen ein Seitwärtstrend, den ich bei einer Nestlé sehe, wobei eben, wenn der unter 90 geht, denke ich, kann man den auch mal wieder ein bisschen zukaufen. Aber für Pharma sehr positiv, Nestlé sehe ich so ein bisschen eher noch als...
Nestlé schwimmt mit.
Genau, schwimmt ein bisschen mit, genau.
Sehr gut. Aber das ist ein gutes Stichwort. Ich möchte wieder so eine Ebene höher gehen, weil ich so feststelle, es ist für mich so ein bisschen zu ruhig am Markt. Man hört so punktuell mal oder man schaut so, ja, das Netflix, gestern Tesla, eben morgen vielleicht Nestlé und so weiter, so von den Zahlen so punktuell, aber so overall ist ja eher so ein bisschen ruhig am Markt. Wie empfindest du das oder siehst du da die große Informationsschwemme? Ich habe eher so das Gefühl, alle sind ein bisschen am Würfeln. Jetzt ein bisschen jetzt ganz böse jetzt gesprochen, meine ich natürlich nicht so. So ein bisschen am Würfeln, ja, heute, Zinsen bleiben gleich noch bis im Herbst. Und morgen würfel ich eine andere Zahl und dann ist dann vielleicht, ja, gibt gar keine Zinssenkung.
Ja, du, ich teile die Meinung, oder wenn wir schon nur auf die Vola schauen, den LIX-Index, der ist jetzt aufgrund der Iran-Israel-Eskalation mal kurz ein bisschen angestiegen, aber wir sind da weit entfernt von irgendwie hohen Werten, also die Verunsicherung hält sich in sehr engen Grenzen, hat sich jetzt schon wieder abgekühlt, das Thema Israel-Iran ist schon wieder aus den Medien verschwunden. Jetzt ist sicher der Fokus auf die Earnings-Season. Bin ich jetzt gespannt, wie es da weitergeht. Vor allem auch die US-Tech-Werte, was denn die bringen am Freitag. Was ich dort ein bisschen sehe, die Zykliker haben eher Mühe, Auftragseingänge in der Tendenz eher rückläufig. Also man merkt schon auch ein bisschen diese schwache Wirtschaft global gesehen. Und dann bei der Tech-Seite ist es wirklich, denke ich, sehr spannend, weil die Erwartungen zum Teil sicher hoch sind, gerade jetzt für eine Microsoft, eine Alphabet, auch eine Nvidia, da sind die Latten natürlich schon relativ hoch gesetzt Und da bin ich gespannt, ob die das Momentum aufrechterhalten können. Aber es ist in der Tat so, also die wirklich die großen Trends, also eben, es ist Zinsen ein bisschen hin und her, dann schaut man wieder auf die Inflationszahlen, das wird sicher auch nochmal spannend, was wird der PC-Deflator jetzt kommen. Aber es ist alles so ein bisschen, man schaukelt sich von Tag zu Tag und so wirklich das große Bild, wo die Reise hingeht, das ist momentan ein bisschen, wird nicht wirklich darauf fokussiert. Da gebe ich dir recht.
Ja, eben. Also ich habe ja eben Netflix, Zahlen von Netflix, ich meine, die haben ja die Earnings verdoppelt, also wurde ja auch so erwartet und haben das wirklich auch noch leicht übertroffen, aber dann trotzdem ja beim Ausblick, jo, wir veröffentlichen jetzt keine Nutzerzahlen mehr und dann zack, ging die Aktie 8% nachbörslich noch runter und so weiter. Also das ist so für mich wirklich so, eben man schaut wirklich so nur punktuell, oder? Und jetzt wartet man eben, du hast es schon gesagt, Freitag kommt PC, schauen wir uns das an, ja, wo werden wir sein, ja, ist okay, und dann ist dann wieder Montag. Also das ist jetzt USA, aber Europa ist ja noch viel ruhiger. Also von Europa eigentlich gar nichts. Was schaust du dir da an?
Europa ist für uns natürlich sicher auch die wirtschaftliche Entwicklung sehr zentral. Wir haben diese Phase, Deutschland in einer technischen Rezession, Großbritannien tut sich auch sehr schwer. Allerdings sehen wir gewisse Vorlaufindikatoren, die konjunkturell also auf eine gewisse Stabilisierung hindeuten. Dann wird es sicher spannend, was die EZB machen wird. Also unsere Einschätzung ist jetzt, dass die EZB, die wird im Juni loslegen mit einer ersten Zinssenkung. Also sie wird
darf ich hier schnell unterbrechen? Ja. Weil jetzt kannst du gleich Position beziehen. Weil Roman und ich, wir haben eine Wette am Laufen.
Okay.
Ich habe gesagt, und das ist wirklich, das ist schon 3 oder 4 Wochen her, habe ich gesagt, EZB kommt vor der FED mit der Zinssenkung.
Da würde ich dir recht geben. Also es wäre jetzt der Konsens. Eigentlich war es ja spannend bei der Zinswende nach oben, war die FED mit Abstand die erste. Dann kam die SNB überraschend vor der EZB. Und so der Konsens war eigentlich sehr lange, dass umgekehrt dann die FED auch die erste ist, die wieder runtergeht. Jetzt war es die SNB, die überrascht hat, auch mich überrascht hat. Und ich glaube schon, die EZB, die wird wahrscheinlich jetzt im Juni kommen. Und bei der FED sehe ich frühestens einen Zinsschritt, wenn überhaupt im September. Also ich glaube, die EZB wird jetzt dort vorpreschen. Aber ja, in 2 Monaten wissen wir es.
Aber ich habe dich unterbrochen bei Europa, sorry. Eben mit den Zinsen, wirtschaftliche Entwicklung. Wie schätzt du das ein? Also wird Europa in eine Rezession verfallen demnächst? Oder? Also Deutschland ist ja schon quasi in einer.
Ja, ich glaube, Europa ist sehr stark am Rande einer Rezession, teilweise eben schon drin. Was noch geholfen hat, ist der Tourismussektor. Vor allem einmal war es umgekehrt, also die südeuropäischen Länder haben sich besser entwickelt als eher so die alten bekannten Treiber, Deutschland, Frankreich, die machen sich eher momentan schwer. Aber ich glaube auch dieses Tourismusmomentum, es war natürlich auch noch massive Aufholbewegung aus der Pandemie. Die Leute konnten wieder reisen, man hat das auch ausgenutzt und war bereit, deutlich mehr zu bezahlen. Auch die Tourismuspreise, Hotelübernachtung, Flugreise sind massiv angestiegen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch dann dieser Aufholeffekt wieder ein bisschen abnehmen kann. Und dann sind wir wirklich am Rande einer Rezession. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie geht es in den USA weiter? Die USA hilft natürlich, es treibt die ganze Weltwirtschaft noch nach oben. Aber auch dort gehe ich davon aus, dass in der zweiten Jahreshälfte das Wachstumsmomentum auch in den USA zurückkommt. Und dann bleibt noch China als Wildcard, oder wird dann China diese Lokomotivfunktion von den USA übernehmen können? China hat ja jetzt auch eher Schwierigkeiten gehabt, vielleicht kommt dann der Aufschwung in China. Also das wird eine bisschen eben keine synchrone weltwirtschaftliche Entwicklung haben, sondern USA läuft stark, Europa, Asien oder China eher schwach, und dass sich das wieder dreht, dann können wir uns vielleicht global so ein bisschen durchmogeln. Aber wenn natürlich jetzt USA dann schwächelt und China nicht zum Aufschwung kommt, dann wird es dann global doch nochmal wahrscheinlich konjunkturellen Dämpfer geben.
Was ja aber gar nicht so schlecht ist, wenn die Weltwirtschaft sich da gegenseitig so ein bisschen hilft, oder? Ist wie in einem gut aufgestellten Fußballteam. Wenn der eine halt mal nicht so gut ist, dann ist vielleicht der andere ein bisschen besser. Und so kriegst du das Team halt doch so ein bisschen zumindest mal aus einer vermeintlichen Krise oder Rezession so ein bisschen raus, oder?
Genau, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Hauptgrund, warum momentan eigentlich niemand von einer globalen Rezession spricht. Das Thema ist wirklich vom Tisch. sondern man geht auch davon aus, China wird wieder mehr auch Stimulusmaßnahmen ergreifen, also China wird wachsen und dann auch in Europa natürlich, wenn dann die EZB mal zyklisch jetzt auch die Zinsen runternimmt, dort eine gewisse Stabilisierung stattfindet, ja, dann können wir uns eben wirklich so ein bisschen durchmogeln und das wäre natürlich sicherlich für die Weltwirtschaft ein gutes Szenario, weil wenn man dann mal synchron der Abschwung kommt, dann wird es dann viel schwieriger, das dann wieder zu stoppen.
Ich habe noch eine Frage, weil wir die letzte Woche auch diskutiert haben, vor allem wenn ich so auf unser Portfolio schaue und wenn wir so über Portfolio-Allokation sprechen, du hast vorhin einfach so ein bisschen am Rande erwähnt, ja, Gold ist ja auch gut gelaufen.
Ja.
Also Gold ist, glaube ich, sensationell gelaufen, das haben die wenigsten erwartet. Und wir haben vergangene Woche darüber diskutiert, ob man in seinem Portfolio nicht Gold vielleicht ein bisschen den Anteil erhöhen sollte. Einfach aus dem Grund, Aktienmärkte schwächeln momentan ein bisschen, Gold gut gelaufen. Alle Anzeichen sprechen eigentlich dafür, dass das weitergehen könnte. Wie siehst du im Portfolio-Kontext bei euch Gold? Würdest du das eher so belassen oder siehst du da noch weiter Potenzial?
Gold ist für uns ein wichtiger Teil der Restallokation. Also wir haben strategisch eine Quote von 5%. Das ist relativ viel. Die wenigsten Banken haben eine solche Goldquote. Und taktisch sind wir sogar seit längerer Zeit bei 7%. Also wir haben 7% Gold in den Portfolios. Hat uns auch sehr gut geholfen. In diesem Jahr auch wieder. Ich denke jetzt auch dort wieder zyklisch kurzfristig die Zeichen für mich fast eher mal ein bisschen Gewinne mitzunehmen. Also wir überlegen uns einen Teil dieses Übergewichts jetzt einzulocken kurzfristig. Aber ich bin bei dir. Ich glaube, mittellängerfristig spricht vieles für Gold. Wir sehen, dass Notenbankkäufe sind massiv aus den Schwellenländern. Das ist eine Tendenz, die auch weitergehen wird. Man beginnt dort, da sind wir über ein Thema Deglobalisierung, mehr Blockbildung auch auf der Geopolitik. Dass China, die kaufen massiv Gold, die bauen ihre US-Dollar-Reserven ab. Man will sich unabhängiger machen und das ist ein Trend, der wird jetzt über Jahre wahrscheinlich weitergehen. Und dort ist halt Gold für mich ein extrem guter Diversifikator, auch im Portfolio-Kontext. Also ich würde schon schauen, dass ich so 5% mindestens Gold im Portfolio habe. Ich finde, das ist eine gute Allokation. Und dann darüber hinaus dann auch versuchen, das ein bisschen taktisch noch zu spielen. Also,
Wir haben, glaube ich, 3%.
Ja, wir sind drunter, schau es mir gleich an. Wir sind mit 3,2% sind wir drin. Übrigens ein Raiffeisen-Produkt. Also wir haben da euer Gold-ETF
drin. Ja. Physisch hinterlegt.
Ja, genau.
Macht ihr das eigentlich in eurer Allokation auch damit? Oder macht
das machen wir auch damit. Ja, der hat ja noch so ein bisschen einen Nachhaltigkeitsaspekt, das traceable, also man kann dort nachverfolgen, wo das Gold herkommt. Und deshalb haben wir das bei uns auch. Ich muss vielleicht noch eine Klammerbemerkung machen, in unserem Vermögensverwaltungsmandat haben wir wirklich eine völlig offene Architektur. Wir setzen eigentlich keine eigenen Produkte ein, dieses Goldprodukt. Die Ausnahme, weil wir dort eben auch diesen Nachhaltigkeitsaspekt noch drin haben.
Ja, macht auch Sinn und widerspricht ja deiner Aussage, dass Commodities und ESG nicht zusammengehen. Hier geht es zusammen. War jetzt ein bisschen zynisch.
Genau.
Nehme ich gleich wieder zurück. Nee, aber wir sind jetzt hier mit, was haben wir, ein Plus von etwas über 21%, das ist sehr gut gelaufen. Aber eben, wir sind gemäß deiner Zahl etwas unterdotiert mit nur 3,16%. Also wir müssen noch aufstocken.
Du wolltest ja letzte Woche nicht. Ich wollte ein bisschen aufstocken, aber jetzt wissen wir es.
Ja.
Also sollte ich die Wette verlieren, dann stockt man wenigstens Gold auf 5%.
Genau. Raiffeisen baut ab, wir bauen auf.
Wir bauen auf, genau. Super.
Nee, aber lass uns noch zum Abschluss noch schnell auf die Schweiz blicken. Ja. Also wir haben ja schon kurz die drei Großen, aber so jetzt mal generell betrachtet. Du hast schon erwähnt, SNB hat alle überrascht mit dem Zinssenkungsschritt. Wir sind bei der Inflation ungefähr bei 1% aktuell. Sentiment ist aber auch gut. Wäre auch noch eine füllende Episode, wenn wir uns noch über Consumer-Sentiment noch unterhalten. Aber jetzt, wie beurteilst du so die Schweiz, so inmitten von Europa, mitten vom Weltgeschehen, wie stehen wir da?
Ja, grundsätzlich wirtschaftlich von der Staatsverschuldung etc. immer noch sehr solide. Wenn man sich die Aktienmarktperformance anschaut, Schweiz sehr enttäuschend in den letzten anderthalb Jahren, klar lagging im Vergleich zu den globalen Märkten. Aber ich bin jetzt relativ konstruktiv im Hinblick auf den weiteren Jahresverlauf. Und ein Argument, das sicher auch helfen wird, ist, das ist angesprochen, der Schritt von den SNB-Zinsen runter, das hat jetzt den Schweizer Franken für einmal mal deutlich geschwächt. Also der Dollar hat über 8% zugelegt, der Euro über 6%. Und das wird den Schweizer Firmen natürlich im Verlauf von diesem Jahr helfen. Der starke Schweizer Franken war oft auch eine Belastung. Viele haben gesagt, ja, Währungsdruck vom starken Franken. Jetzt haben wir eine deutliche Entlastung gesehen im ersten Quartal. Und das spricht auch dafür, dass diese Währungseffekte, wir haben es auch bei Roche nochmal gesehen, auch die haben es nochmal erwähnt im ersten Quartal. Aber wenn die Währung auf diesen Niveaus bleibt, werden wir ab der zweiten Jahreshälfte wieder das erste Mal seit langem Rückenwind haben für die Firmen. Und das wird sich dann auch in den Zahlen manifestieren. Also da bin ich eigentlich sehr konstruktiv. Wir haben weit in der Schweiz extrem viele hochkarätige Firmen, auch Nischenplayer, die wirklich Weltmarktführer sind. Dort braucht es sicher auch einen gewissen zyklischen Aufschwung irgendwo mal, weil das sind zum Teil auch Zykliker. Aber ich denke, auch da muss man ein bisschen hinschauen, wo gibt es diese Schweizer Perlen, und die gibt es definitiv, günstig bewertete Champions, und eben der Franken, der wird möglicherweise vom Gegenwind dann zunehmend auch zu einem Rückenwind, und das spricht dann auch für den Schweizer Aktien.
Sehr gut, dann sind wir schon durch.
Ja, vielen herzlichen Dank für deine Ausführungen.
Sehr gerne, hat mich gefreut, dass ich da starten durfte.
Du warst unser Probekaninchen.
Genau.
Und das hat sehr gut funktioniert. Matthias, vielen Dank für deine Einschätzung und immer wieder gerne. Also er ist ja mittlerweile schon fast zu einem regelmäßigen Gast bei uns forciert. Vielen Dank, Matthias.
Ja, danke dir wirklich sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast nicht eingeplant, hier an die Messe zu kommen. Also vielen Dank, dass du dir hier wirklich schnell diese gute halbe Stunde Zeit genommen hast und bei uns vorbeigeschaut hast. Uns wirklich, oder mir, ich hoffe dir auch, Roman, eine große Ehre, dich hier im Podcast zu haben. Danke vielmals.
Vielen Dank, habe ich sehr gerne gemacht. Macht immer Spaß mit euch beiden.
So, und dann bereiten wir uns auf den nächsten Talk vor.
Ganz sehr genau.
Vielen Dank, wenn es dann gleich wieder heißt, Snün.
Der Börsen Talk.
Bleiben Sie aktiv und zusammen mit uns nah am Marktgeschehen. Alle Episoden und Produktideen finden Sie auch auf www.snüni.rocks. Dieser Podcast stellt weder ein Angebot eines Finanzinstruments noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes FIDLEG dar.